Middendorp-Cast.
Oh, okay.
Und damit herzlich willkommen bei 1912, euer Middendorp-Cast. ja, aber dazu später mehr.
Ist das echt dein Ernst?
Das ist mein
purer Ernst. Das ist mein purer Ernst.
Das soll aber auch kein als nicht als Euphorie verstanden werden, sag ich mal so. Das soll aber auch nicht als Missgunst verstanden werden, aber wir kommen da später zu, würde ich sagen.
Ja, vor allen Dingen, ich muss mich als allererstes erstmal entschuldigen hier. Ich habe in der letzten Folge einen sehr großen Fauxpas gemacht. Ich habe die Herr der Ringe Filme nicht mit gebührendem Respekt gewürdigt.
Ja.
Und da kann ich jetzt zu sagen, der Herr der Ringe.
Das hat uns Fans gekostet.
Wahrscheinlich sind die nicht wieder zurückzuholen.
Das glaube ich auch
nicht. Aber deswegen sage ich jetzt an dieser Stelle, der Herr der Ringe ist immer noch mein liebster Star Trek-Film der Skywalker-Saga. Von daher ist damit jetzt, glaube ich, die Wogen geglättet.
Welcher ist dein liebster Zauberstab?
Das kann ich an dieser Stelle jetzt so nicht sagen.
Ja, okay.
Da wir jetzt auch die restlichen Hörer jetzt verloren haben.
Naja, gut. Aber sagen wir mal so, letzten Spieltag standen wir vom Abgrund. Heute sind wir schon einen Schritt weiter.
Ja, genau.
Wir besprechen das wundervolle Spiel gegen den Halleschen FC.
Ja, genau. Wir melden uns vom Abgrund.
Ich würde behaupten, die Folge wird sich nicht so viel um das Spiel drehen, wie um all das, was behind the scenes dann passiert ist.
Ich überlege gerade, ist, glaube ich, das erste Spiel diese Saison, wo ich mir halt nur im Stadion das Ding angeguckt habe und danach nie wieder irgendwas davon.
Das ist übrigens das erste Spiel in meinem Leben gefühlt, wo ich vor Abpfiff gegangen bin.
Oh, ja.
Also, weil, also dieses 3-2 oder 2-3 aus unserer Sicht, das hat mich nicht gebrochen. Das hat mich so innerlich wütend gemacht, dass ich gesagt habe, ich lasse mich nicht weiter verarschen, weißt du?
Okay.
Das ist, ich hatte die Nase voll, habe mein Kissen gegriffen. Ich war am Auto, musste halt auch noch auf jemanden warten und dann irgendwann kam der Abpfiff. Also so schnell war ich ums Stadion raus.
Krass,
kann ich nur sagen. Ja. Und ich kann nicht so schnell normalerweise. Mein Alter geht das nicht mehr so schnell.
Mein Alter geht das nicht so flott. Ja, und wir saßen auch zum ersten Mal in dieser Saison nicht zusammen.
War kein gutes Omen,
muss man sagen. Kein gutes Omen. Dabei war, wir fangen von Anfang bis Ende an, auf jeden Fall. Die erste Überraschung war auf jeden Fall schon mal die Aufstellung.
Nee, da die erste Überraschung war dein Vater.
Mein Vater?
Dein Vater. Alles
Liebe Grüße.
Hier auch nochmal dann. Ne?
Jo, genau.
Aufgrund seines Geburtstags haben wir nämlich nicht zusammengesessen, weil Lukas dann es vorgezogen hat, mit seinem Bruder und seinem Vater im Stadion zu sitzen und mich einfach links hat liegen lassen.
Genau, ja.
Ich meine, gut, was wollen wir erwarten von jemandem, der Herr der Ringe nicht zu schätzen weiß?
So sieht's aus. Wo ich habe sogar in der Corona-Zeit
sie zu knechten.
In die Corona-Zeit alle drei Teile nochmal im Kino gesehen, in der Extended-Version.
Und sie kommt jetzt nach 20 Jahren nochmal ins Kino und ich bin dabei.
Na, ich diesmal nicht mehr, das reicht.
Aber ich hab richtig Bock, die jetzt mal wieder
zu Vielleicht ist das auch ein...
Du gehst mit, Junge. Du gehst mit.
Okay. Sie hört ihr das? Ich habe keine andere Wahl. Vielleicht aber auch hat mich das auch einmal gebrochen. Ich habe nämlich auch mal Herr der Ringe so 12 Stunden am Stück geguckt.
Das ist natürlich auch ein bisschen tödlich.
Einen Tag, ja. Also durchgehend quasi. Ja, also so viel zum Thema Herr der Ringe.
Schon wieder.
Die Aufstellung. Sehr viel durcheinander gewirbelt. Und da wurde schon am Anfang so gesagt, Stefan Krämer provoziert quasi seinen Rausschmiss.
Ich glaube, Stefan Krämer ist so ein alter Rollenspieler. Also der muss ja so ein 20er-Würfel haben und sowas alles, rauszuklödern.
D20,
der Spieler geht jetzt auf den Platz.
Ja, nee, ich glaube, so viel würfeln konnte er nicht, weil 20 Spieler hätten wir, glaube ich, nicht mehr auf den Würfel gekriegt. Das ist das Problem. Also gab ja auch so die Aussagen so, jo, er setzt Poirier auf die Bank. Das muss ja nur in die Hose gehen. Und es stimmt auch. Poirier ist unfassbar wichtig für unser Spiel. Das hat sich in der zweiten Halbzeit gezeigt. Allerdings war das, glaube ich, nicht ganz freiwillig von Stefan Krämer, weil ich vermute einfach, dass, auch aus Quellen, sag ich jetzt mal. Genau.
Man hört Mike munkeln.
Oh, sehr gut. Ich hatte auch überlegt, ob ich den Gag aufnehme, aber ich wusste, auf dich ist Verlass.
Sehr gerne.
Liebe Grüße. Dass er halt, doch sehr angeschlagen war, dass er fit gespritzt wurde für dieses Spiel, für 20 Minuten maximal und auch in der Halbzeitpause dann nochmal die ein oder andere Schmerztablette eingeworfen hat. Was er genau hat, keine Ahnung, da wird ja auch nichts gesagt. Was dafür so ein bisschen spricht, ist halt, dass im Vorfeld gar keine Wasserstandsmeldung zum Thema Verletzungen im Vorbericht kam. Das ist ja sonst in jedem Spiel so gewesen, wo dann immer gesagt wurde, der Spieler ist jetzt, hat sich dann doch kurzfristig dann noch verletzt, ist jetzt wieder Training eingestiegen, ist jetzt fit oder wie auch immer. Und das fehlte komplett. Gar kein Spieler wurde da erwähnt. Und deswegen vermute ich einfach mal, dass das da halt schon feststand, dass die im Abschlusstraining, also Marianne zum Beispiel auch, der ja in der Woche nur teildosiert turnieren konnte und dann im Abschlusstraining gar nicht mehr, dass dann halt, ja, ein Poirier halt, wenn man das vorher bekannt gegeben hätte, wäre das Geschrei wahrscheinlich groß gewesen und auch der Gegner kann sich dann immer auf sowas einstellen und jetzt auf so eine, ja, doch ungewöhnliche Situation gab es ja diese Saison noch nie, dass ich glaube, Poirier hat immer von Anfang an gespielt und wurde nur ein oder zweimal ausgewechselt. Ja, und jetzt über eine Halbzeit, die er nicht spielen konnte und ja, man hat ihm auch ein bisschen angesehen, in der zweiten Halbzeit wieder gekämpft, wie immer, aber ja, fit, so richtig fit sah er nicht aus.
Fit ist anders.
Ja. Und deswegen Johannes Manske vorne, Markus Alvarez zum ersten Mal.
Ja, lass uns über Johannes Manske noch mal kurz eben reden, was natürlich wirklich eine gewagte Aufstellung ist, muss man, glaube ich, ganz ehrlich sagen.
Aber wen wird denn stellen sonst
noch? Ja, genau. Aber denn ohne es aktiv zu wissen, wird Johannes Manske einer derer gewesen sein, dem man gesagt hat, du,
ja, glaube ich auch.
Wenn du einen anderen Verein findest, wir helfen dir, Koffer packen.
Ja, genau.
Und nur 2 Monate später oder 2,5 Monate später sagt man, du, deine Koffer sind ja noch nicht gepackt, du musst wohl noch mal eben vor uns antreten und alles geben.
Allerdings Stefan Krämer bei uns im Podcast auch gesagt, wenn die dann halt am 1. September, nee, September nicht, Februar noch da sind, dann arbeiten wir mit denen, so, auch mit den Spielern, die wir nahegelegt haben und so, keine Trainingsgruppe 2 und so, ja, und du musst dann halt auch mit denen arbeiten und ja, ich fand auch ein Johannes Manske, hat jetzt kein überragendes Spiel gemacht, definitiv nicht, hat aber eigentlich das Beste, ja, sein Bestes gegeben, genau. Hat gearbeitet und so und deswegen.
Das ist es halt. Also ich glaube halt auch, du kannst von so einem Spieler wohl erwarten, dass er halt eine gewisse Qualität in Anführungsstrichen auf den Platz bringt, um sich auch ein bisschen selber zu demonstrieren, aber du kannst natürlich nicht einen Funken von Herzblut erwarten. Und genauso ist es am Ende des Tages halt auch irgendwie gewesen. Ne?
Ich weiß nicht. Herzblut ist, glaube ich, das würde ich jetzt sagen, das Falsche. Eher so, dass er halt nicht eine Qualität auf den Platz bringt.
Die nötige Galligkeit.
Ja, war auch da, würde ich sagen. Aber ich fand halt eher, dass er halt qualitative Mängel eher hatte. Und das war halt ein bisschen das Problem. Vorhin auch ein bisschen die ärmste Sau gewesen. Gerade in der ersten Halbzeit. Was dann ja wirklich, schwierig war es eigentlich mal, die erste Halbzeit generell. Beim Alvarez hatte ich auch eher so ein bisschen das Gefühl, dass der vielleicht auch wohl wollte, aber nicht konnte, ne? Dass da halt auch diese Defizite in der Fitness doch immer noch eklatant sind. Wobei,
also tatsächlich, ich das Gefühl habe und wenn ich ihm zusehe von Woche zu Woche, es wird immer ein Stückchen besser. Also auch wie er jetzt auf dem Platz gestartet ist, das sah halt schon ein bisschen agiler aus als das, was er im ersten Spiel noch präsentiert hat.
Ja, das
ist zumindest meine subjektive Wahrnehmung. Ja, und also wir kommen nicht mehr auf 90 Minuten zusammen, glaube ich.
Niemals.
Aber er ist schon vielleicht noch ein fitter Joker am Ende der Spielzeit.
Ja, ich würde, bei Alvarez habe ich jetzt so das Gefühl, dass das 18-16-Spiel war so ein bisschen Glücksgriff von ihm auch. Oder
das
bei
war
ihm.
Halt aber auch.
Also ja, das war gut. Aber ich glaube halt, wenn man sich die anderen Spiele anguckt, war das halt alles Müll. Ne?
Also auch ein bisschen hart gesagt.
Naja, weiß ich nicht. Ist das so? Ich finde das.
Müll ist ein bisschen zu viel gesagt, aber also du kannst halt von ihm halt nicht die Leistung abverlangen, die wir bräuchten.
Ja, oder so.
Bei
nicht. Ist vielleicht wahrscheinlich besser ausgedrückt. Ja, gut. Aber dann über die erste Halbzeit gibt es viel zu reden wahrscheinlich. Okay. Aber will man darüber reden?
Das ist die andere Frage. Das weiß ich halt auch nicht. Ich weiß auch wirklich nicht, was da los war. Du hast jetzt gerade gesagt, oder zu Anfang des Podcasts halt auch gesagt, Stefan Krämer hat eine Aufstellung gemacht, damit er gefeuert wird.
Ich habe ein Spiel gesehen,
in dem Spieler gespielt haben, die wollen, dass der Trainer gefeuert wird.
Oder so,
Das war halt auch so das, was ich so gespürt habe. Und bei alledem, wie es lief und keine Ahnung was, habe ich niemals aktiv die Trainerentlassung gefordert. Der Halbzeitpfiff kam und ich wusste, ich hab sofort zu so meinem Sitznachbarn, schönen Gruß an Christian, sollte er es hören, wahrscheinlich nicht, aber sofort zu meinem Sitznachbarn gesagt, übrigens, heute ist der Tag, an dem Stefan Krämer geht.
Ja.
Das war, also nach dieser ersten Halbzeit, sowas von klar. Das war sowas von klar. Wahrscheinlich war Heiner Beckmann auch nicht irgendwo in der Kabine oder so, der war schon am Telefonieren aus Südafrika.
Kann gut sein.
Es ist also unfassbar, was man da gesehen hat.
Ja.
Ich will jetzt nicht zu 100% alles auf die Mannschaft schieben, aber zu 98%. Die anderen 2% sind sehr groß und gehören dem Schiri.
Okay.
Das ist nämlich also wirklich eine der miesesten Schiri-Leistungen gewesen, die ich gesehen habe.
Ja.
Er spielt offensichtlich gerne Doppelkopf oder so, irgendwas, wo man häufig Karten schmeißen muss und weiß aber dabei nicht, was er tut. Also sowohl gegen uns als auch gegen Halle sind da gelbe Karten ins Karree geflogen, wo ich gedacht habe, bitte, was machst du hier, habe ich gedacht.
Ja.
Und auf der anderen Seite dann kommen Aktionen, wo ich denke, Junge, So wie er zieht, geht er jetzt direkt vom Platz und da passiert nichts.
Ja, genau, das ist das Problem. Also kann von mir aus so viel gelbe Karten zeigen, wie er will, weil wie auch immer, den Fouls, wie er das so für sich bewertet. Aber wenn er das konsequent macht, alles gut. Aber wenn er das nicht konsequent macht und bei dem einen noch Gnade vor Recht ergehen lässt und bei dem anderen sagen, du verpiss dich jetzt, schwierig. Und das ist halt genau das passiert bei David Vogt, der zweimal die Gelbe gesehen hat. Einmal halt
komplett überzogen,
meiner Meinung nach. Ja, genau, weil du halt vorher den gleichen Typ, den David Vogt dann gefoult hat, der Torschütze zum 1-0, der wurde dann halt einmal noch ermahnt und hat gesagt, hier noch einmal, dann fliegst du runter. Und bei David Vogt hat er das nicht für nötig gehalten, da nochmal zu ermahnen. Finde ich dann schwierig. Von daher, ja, ist das, würde ich dir da zustimmen. Also wenn man viele gelbe Karten zeigt, alles schön und gut, finde ich auch nicht gut. Ich finde auch, man sollte möglichst viel laufen lassen. Aber Meppen war auch so verunsichert in dem ganzen Spiel. Die
meisten gelben Karten auch einfach, also in vielen Spielen unnötig gewesen wären. Viele Schiris hätten, glaube ich, als unnötig erachtet.
Weiß ich nicht. Ich habe es jetzt nur noch nicht mehr so hundertprozentig in Erinnerung. Ich glaube, da waren schon viele vertretbare gelbe Karten dabei, weil halt auch Meppen immer öfter mal zu spät kam in der Zweikampfführung. Man hat auch viel gesehen, die Verunsicherung, wie ich gerade schon sagte, diese vielen Fehler im Spielaufbau, wo wirklich jeder, du konntest eigentlich gucken, wir haben den Ball. Wenn ein Ball noch einigermaßen gut ankommt, beim zweiten Mal ist er hundertprozentig weg und so war das halt immer so. Und wenn du dann auch in der Zweikampfführung zu spät kommst, dann gibt's halt viele gelbe Karten, aber Halle hat, also der Schiri hat halt nicht dafür gesorgt, dass sich das Spiel ein bisschen beruhigt, sondern halt immer noch, ja, durch diese vielen gelben Karten dann das Spiel und die Zuschauer so ein bisschen angeheizt quasi und gewollt wahrscheinlich. Hat sich dann auch ein bisschen auf Halle übertragen und deswegen inkonsequent dann nicht den Hallenser vom Platz zu stellen, wenn man Vogt vom Platz stellt, dann später. Aber naja, gut, das kann auch jeder für sich selbst bewerten. Ich habe auch viele Kommentare gelesen, die dann gesagt haben, ja, nee, das ist schon alles vertretbar und alles. Noch die gelb-rote Karte für Vogt. Aber dann halt auch viele, die sagen, ja, wenn man konsequent ist, muss man halt auch den Hallenser vom Platz stellen. Und wie auch immer. Also da gab es viele Meinungen. Baba Grafati hat mir natürlich wieder voll auf die Seite gegen Meppen geschlagen. Dann läuft Baba Grafati, der wird noch einmal mehr gelb-rot kriegen müssen. Alles gut. Ist ja immer sein Ding, wenn man alle Entscheidungen, die halbwegs gegen Meppen sein könnten, dann auch immer so auszulegen. Aber egal. Ja, dann auch das 1-0, wie es gefallen ist, also im Stadion, wir saßen ja relativ nah am Hallenser Block und hatte man eine relativ gute Sicht und viel Sicht so auch in den Strafraum und so und dann fragst du dich auch, wie kann es sein, dass dieser Mann so viel Platz hat, also im Strafraum stand ja kein Meppner, gar keiner, also nee, wirklich, auch. Ja, wozu auch, also verteidigen wäre cool gewesen.
Wir haben ja Erik, ne? Der macht alles.
Der macht alles, genau, der ist so groß wie das Tor. Ne? Genau, wie achtarmiger ein Reinorgel, ja. Das kann er gut.
Nee, rausorgeln.
Rausorgeln, genau, nee, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie stark am Tresen Erik ist, das weiß ich nicht, das weiß ich nur von einem Ex-Spieler. Das
ist herzliche Meppen. Einladung, wir können ja mal zusammen eine Flasche von deinem Gin köpfen.
Oh, jo, schon ewig, aber nee, stimmt gar nicht, auch. Ab und zu mal.
In Gin Gespräch. Getrunken. Immer ein schönes Gespräch und dann hauen wir uns einen hinter dem.
So.
Kapitänsbinde.
Oh. Ja, und dann war eigentlich dann Halbzeit auch. Das war, glaube ich, schon recht spät. Vogt ist in der 40. geflogen. Das Tor muss logischerweise davor gefallen sein. Und dann war Halbzeit. Ich saß da und habe gedacht, ich sag's häufig, ich habe es in diesem Podcast echt schon sehr, sehr häufig gesagt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Leistung nochmal irgendwie zu toppen ist. Hab dann auch Vergleiche.
Im negativen Sinne.
Ja, im negativen Sinne. Ich habe auch Vergleiche mit dem Oldenburg-Spiel gelesen. Das stimmt auch, da haben wir zwar mehr als 1-0 zurückgelegen, aber das war gegen Halle bodenloser, weil es auch unfassbar wichtig war. Und da denkst du eigentlich, und auch ich habe das gedacht und gehofft, dass die Mannschaft das angenommen hat, so wie Stefan Kremer halt auch uns im Podcast versichert hat, dass die Mannschaft den Abstiegskampf jetzt annimmt und so. Aber so eine verunsicherte Mannschaft konnte nicht, also ist egal, gegen wen wir gespielt hätten, wir hätten auf die Fresse gekriegt. Und da es nur Halle war, stand es halt nur 1-0 oder 0-1. Und mir war klar, wie willst du hier noch zurückkommen? Du spielst mit 10 Mann, bist maximal verunsichert und spielst dann halt eine bodenlose Halbzeit und der Gast kann das eigentlich ganz locker runterspielen, auch wenn da Halle, man muss ja auch, die haben ja den Trainer gewechselt schon vor ein paar Wochen und haben dann auch in den Spielen zuvor bisher noch kein Gegentor gekriegt und das dachte ich mir so, okay, jetzt haben die auch noch defensive Stabilität, ist für uns eigentlich auch nicht so gut. Gerade halt, wenn du dann im Sturm niemanden hast, gefühlt. Ja,
man muss halt auch ganz klar sagen, wenn du Halle hast aus Spielen sehen, dann musst du auch sagen, ja, also wenn die nicht schlagbar sind, wer soll da am Ende des Tages wirklich kommen? Denn also das war wirklich von deren Seite aus auch alles andere als eine starke Leistung.
Ja, richtig.
Das muss man einfach sagen. Das ist, also, das war also im wahrsten Sinne des Wortes und im schlechtesten Werbesinne ein Grottenkick.
Ja, von uns auf jeden Fall. Ich glaube, Halle war mit dem Auswärtsspiel, glaube ich, ganz zufrieden.
Ja, das sind die gewinnen 3 Punkte. Die
ich meinte auch so von der Leistung her, dass die das halt eigentlich relativ sicher runtergespielt haben in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit ist vielleicht noch ein anderer Schnack, aber in der ersten Halbzeit haben die eigentlich haben halt den Aufwand betrieben, den man machen musste. Und das war gegen uns halt nicht so viel. Von daher, denke ich mal, nimmt man das so als gute Auswärtsleistung so mit. Dann in der zweiten Halbzeit, wie gesagt, kann man noch drüber sprechen. Gegen 10 Meppner zweimal noch einen Rückstand sich wieder haben nehmen lassen. Da werden die wahrscheinlich drüber sprechen. Ja, und in der zweiten Halbzeit wurde es tatsächlich besser. Auch mit den Einwechslungen und auch durch die Umstellung. Auf Dreierkette haben wir ja wieder umgestellt, relativ schnell schon. Und dann haben wir auch Poirier gebracht in der, keine Ahnung, 56. Minute, glaube ich. In der Halbzeit haben wir auch nochmal Hämlein eingewechselt für Abifade. Abifade auch aktuell jemand, der mir absolut nicht gefällt. Yeah. Unfassbar, wie der abbaut in den letzten Spiel. Das ist echt krass. Also ich habe mich ja nach dem 18-6-Spiel gefreut, dass er wirklich für eine Halbzeit schon gut frischen Wind, er wieder da ist und schon nach so langer Verletzung für eine Halbzeit so frischen Wind reinbringt. Er spielt ja 2 Spiele von Anfang an danach und es war nichts, gar nichts, ganz schlimm, wie er gespielt hat. Also, oder ist er in Mannheim eingewechselt worden? Ich weiß nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall ganz schlimme Spiele, die er da gezeigt hat. Und Hämlein, der mir dann auch ein bisschen besser gefallen hat, muss man sagen, hat auch das 1:1 vorbereitet. Per Ecke tatsächlich, ein Tor nach Ecke, unfassbar, dass wir das in so einem Spiel doch erwarten durften. Aber gut, dass ein Tor nach Standard fällt. Und per Gewaltschuss ist dann vielleicht auch ein wichtiger eine Anekdote für dieses Spiel. Ja, Lukas Eixler wurde eingewechselt, auch mich mega gefreut. Ich habe ja schon einige Spiele der U23 gesehen und da war er halt noch, bevor er jetzt zum Profikader aufgestiegen ist, quasi auch öfter mal und hat seine Tore gemacht. Ist halt ein fußballerisch echt sehr versierter Junge. Ließ sich nicht lange bitten. Ich glaube, der ist eingewechselt worden und dann kam auch direkt schon die Ecke oder vielleicht der erste Angriff dann. Ja, hat dann das Tor gemacht zum 1:1. Damit hätte ich wirklich nicht gerechnet, dass wir noch ein Tor machen und dann noch nach Ecke. Aber es sollte ja nicht lange sein. Direkt im Gegenzug quasi. Mappen wieder völlig am Pennen hinten und dann das 2:1 für Halle. Und die Hallenser haben sich auch nicht bitten lassen. So haben dann unseren Torjubel genau adaptiert für sich. Zeigt auch wieder, dass unser Torjubel vielleicht nicht der allerbeste ist. wenn man den so leicht nachmachen kann. Dampf ob de Deel, das kann nicht jeder singen. Von daher bin ich immer noch dafür, aber vielleicht auch zu alte Schule, wobei alte Schule ist ja gerade wieder innen, habe ich gehört.
Da kommen wir später zu.
Ja, sorry. Dann stand es wieder 2:1 und da habe ich auch wieder da gesessen und konnte auch wieder nichts, konnte mir auch nicht erklären, was jetzt hier wieder los ist.
Ich habe auch, muss ich sagen, also bin ich beim 1:1 gar nicht richtig gefreut. Weißt du, ich habe gar nicht so die mitgemacht. Mappen 1, Halle, ich so, auch 1. Also ich habe nicht 0 gesagt, ich habe auch gesagt, auch 1. Und genauso war es beim 2:2 übrigens nachher auch, weil du hast halt gespürt, hier liegt noch irgendwo ein Häufchen.
Ja, weiß ich nicht. Also nach dem 2:2 habe ich das Häufchen nicht mehr gespürt, muss ich sagen. Also das 2:2 war ja auch ein etwas glückliches Tor. Also tatsächlich können wir auch mal glückliche Tore schießen und nicht nur solche kriegen. Lukas Masak. Deswegen wäre es so schön gewesen, wenn der doppelte Lukas irgendwie das Spiel entschieden hätte. gerade mir hätte das natürlich sehr gut gefallen, aber hat ja am Ende nicht sollen sein. Und das wäre halt auch ein wichtiger Punkt für die Moral gewesen irgendwie, ne? Also mit 10 Mann in so einem wichtigen Duell vielleicht noch einen Punkt ergaunert, obwohl, man muss mal ehrlich sagen, Halle hätte das Spiel, wenn wir Erik nicht im Tor gehabt hätten, würde ich sagen, wäre dieses Spiel wahrscheinlich, keine Ahnung, 5:2 für die ausgegangen, wenn man ehrlich ist. Also wenn die ihre Chancen konsequent genutzt hätten und wenn es halt irgendwann mal 2:0 gestanden hätte oder 3:1, ich schätze mal, dann wäre die Mannschaft wieder komplett eingebrochen. Aber so hat man sich dann immer noch hochziehen können so ein bisschen. Die Fans, denen kann man auch keinen Vorwurf machen, dass da halt trotz 2:2 wenig von den Rängen kam, weil man halt so von der ersten Halbzeit noch kaputt war durch diesen Auftritt und die Fans können nicht immer in Vorleistung gehen und kann man das auch nicht erwarten, dass da halt dann 100%ig unterstützt wird. Das ist halt einfach Fakt, wenn man auf Platz 20 dann ist, nach so vielen miesen Spielen und dann so einer Arbeitsverweigerung in der ersten Halbzeit. Bei der zweiten Halbzeit, wie gesagt, da kann man noch sagen, die Mannschaft hat gekämpft, die Mannschaft hat alles gegeben. Aber ich kann auch verstehen, wenn einem das nicht reicht, ehrlich gesagt. Ja. Und so weiß es dann auch, wie es kommen musste in der letzten Minute. Dann das 3:2 für Halle, auch unfassbar, wie er da irgendwie durch die ganze Abwehr durchgeht. Es war, glaube ich, nach einem Freistoß oder war es ein Konter, ich weiß nicht mehr hundertprozentig. wo er dann da auch einfach durch drei Leute durchgeht und dann den Ball durch Erik, durch die Beine von Erik, glaube ich, eingeschoben hat. Da hat einfach alles zusammengepasst und ich saß da und für mich war klar, das war der Abstieg. Heute war es das, damit verabschieden wir uns aus der dritten Liga. Wenn man ehrlich ist, muss man natürlich auch sagen, es sind noch 13 Spiele, es sind nur 4 Punkte Rückstand und bla bla bla. Trotzdem saß ich dann da und dachte, du hast jetzt nicht gewonnen gegen Oldenburg, du hast jetzt nicht gewonnen gegen Zwickau und jetzt hast du auch nicht gegen Halle gewonnen. Gegen Halle hast du jetzt sogar verloren. Und da fragt man sich, wer soll, also wie viele Mannschaften sind noch übrig, gegen die du realistischerweise gewinnen kannst? Ne?
Also am Samstag sehen wir eine davon, die es nicht ist.
Naja, die haben wir jetzt verloren. Also,
weiß ich nicht. Dann wird ja alles gut.
Ja. Genau, also das, ja, wenn man ehrlich ist, jetzt gegen Elversberg, den Tabellenführer, der ein Fußball spielt, der unsere Runden rund machen wird.
Genau, da geht es nur darum, das Ergebnis so klein wie möglich zu halten.
Vor allen Dingen hast du ja jetzt auch 3 gesperrte Spieler zusätzlich zu den Verletzungen. Kleinsorge, Dombrovka und Vogt fehlen.
Ach schön, haben die anderen beiden die 5. eingesammelt?
Ja, klar, die haben die 5. schon eingesammelt. Ja, sehr gut. Das wird schon schwer genug. Vielleicht machen wir auf kleine Tore
und spielen 9er. Zum Glück ist jetzt keiner krank.
Wir spielen auf einem kleinen Feld, geben einen 9er auf kleine Tore.
In der Halle, über die Bande.
Ja, sehr gut.
Da kann der Kollege aus der 5. Reihe mal vielleicht zu seinem Recht kommen.
Genau, dann machen wir das so. Ja, es war halt schon schwierig jetzt. Und Stefan Krämer wurde dann auch nur ein paar Stunden später entlassen, das Spiel.
Stunden, ich muss schon fast übertrieben. Ne? Das war keine 2 gefühlt. Ne?
Ja. Ich muss auch sagen, das war eine Meldung, die hat mich überrascht und nicht überrascht zur gleichen Zeit. Aber irgendwie hat mich irgendwie erleichtert auf eine gewisse Weise, aber auf eine gewisse Weise auch nicht, weil ich habe dann auch auf Twitter geschrieben, so von wegen an ihm lag's nicht so richtig. Und da wurde ich dann auch in den Kommentaren richtig darauf hingewiesen, wie man denn zu so einer Aussage kommen kann, wenn der Junge 3 Spiele nur gewonnen hat in der ganzen Saison, keinen Spieler verbessert hat und alles. Habe ich noch versucht, mich irgendwie zu rechtfertigen und mich dann aber auch am nächsten Tag so ein bisschen gefragt, das muss man diesen Mann verteidigen so? Ist das eigentlich richtig? Sollte ich dann nicht eher sagen, ist falsch von mir? Ich finde den Mann halt immer noch sympathisch und das ist halt vielleicht ein Problem, auch wegen unserer Podcast-Folge, vielleicht deswegen auch ein bisschen näher kennengelernt und das ist dann halt auch so ein Ding, was dann irgendwie in diese Bewertung mit reinfließt und dann fragt man sich auch, ob das richtig ist, dann diesen Mann noch irgendwie zu verteidigen. Deswegen fühle mich so ein bisschen, bin immer noch so ein bisschen geblendet irgendwie von seiner Art, von dem Menschen Krämer und nicht von dem Trainer Krämer. Ich glaube zwar auch, dass der Fußballintelligenz oder Trainer, irgendwie, dass er ein guter Trainer ist, auch wenn er das jetzt bei uns nicht so richtig zeigen konnte. Aber ich muss auch einfach versuchen, das ist jetzt der 3. Trainer, bei Thorsten Frings war ich skeptisch. Bei Rico Schmidt war ich dann auch durch die Hinrunde auch vielleicht so ein bisschen geblendet und dachte dann auch, jo, es ist eigentlich ein guter. Aber was dann hinterher so rausgekommen ist, fragt man sich dann auch, puh.
Wie gut war es
wirklich? War es dann eher nur Glück, die Hinrunde? Und jetzt Stefan Krämer, von dem ich dann halt vielleicht auch noch Uerdingen so ein bisschen im Hinterkopf habe, was er da dann unter schwierigen Verhältnissen rausgerissen hat und so und jetzt bei uns nicht geschafft hat. Vielleicht bin ich da einfach noch zu naiv, zu gutgläubig und vielleicht zu wenig kritisch, obwohl das eigentlich immer mein Anspruch ist hier, dass ich halt kritisch bin und so. Ich will ja nichts, immer alles gut reden, was der SV Meppen macht. Und deswegen versuche ich dann halt jetzt auch an mir zu arbeiten, sozusagen.
Ja, das ist auf der einen Seite okay. Ich meine, ich verstehe das auch. Also ich habe es ja dann ausgesprochen und gesagt, Stefan Krämer geht heute. Und das auch nicht ohne eine gewisse Träne im Auge, weil menschlich das mit Sicherheit ein Top-Typ war, der hier charakterlich auch bestimmt gut zur Mannschaft gepasst hätte oder zum ganzen Verein gepasst hätte, sagen wir mal so.
Ja.
Weil so ein bisschen bodenständig und ne, wir sind hier, wie er gesagt hat, hier riecht es überall nach Fußball und das findet er geil und glaube ich dem zu 100%. Und der hat halt Bock hier, das zu machen. Auf der anderen Seite, ja, definitiv hat er seinen Job halt nicht richtig, nicht vernünftig gemacht. Muss ich aber auch fragen, liegt es wirklich daran, dass wir zufällig halt immer eine Trainergurke nach der anderen aus dem Hut zaubern? Oder wo liegt denn wirklich das Häufchen?
Liegt es vielleicht an den Leuten, die Trainergurken aus dem Mut zeigen. Ja, muss man auch wirklich sagen.
Wir haben auch im Mannschaftsgefüge haben wir viele Namen kommen und gehen sehen in diesen 3 Jahren zwischen Frings, Schmidt und jetzt Krämer. Keiner hat aber geschafft, irgendwie wieder einen soliden Kern zu formen. Das muss man halt auch sagen. Da ist natürlich dann halt auch ganz viel Trainerarbeit gefragt, das irgendwie richtig zu machen. Aber da, also ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll, auch wenn es jetzt irgendwie falsch klingt, aber da muss halt auch der Wille der Mannschaft dafür da sein,
sich formen zu lassen. Das ist, glaube ich, auch ein Problem ist. Weil ich glaube, qualitativ ist es, glaube ich, nicht so ein Riesenproblem, wenn man auch mal guckt, wen mit Pourier haben wir einen guten Mann geholt. jetzt auch die letzten Transferen waren auch in Ordnung mit Graulich, mit Bruno Soares und ja, Alvarez ist immer noch schwer einzuschätzen, aber dann Marek Jansen und so, das sind ja auch alles gute Leute. Kleinsorge ist wiedergeholt worden, jetzt wenn er fit ist, hat auch eine Top-Verstärkung.
Gefühlt der stärkste Mann gegen Halle auf dem Platz.
No, weiß ich nicht. Und fällt es mir halt auch irgendwie schwer, dann so zu greifen und sagen, ja, die Kaderplanung ist falsch. Aber es ist, glaube ich, wirklich das Problem, das du jetzt aktuell hast. Du brauchst halt jemanden, der aus diesen Einzelspielern wieder ein Team formt. Ich glaube halt, so Leute wie bei Locke funktioniert das. Locke ist ein mannschaftsdienlicher Typ. Bei Poirier ist ein schwieriger Charakter, wie man immer so schön sagt. Der scheint ja dann auch...
Hat sich aber zumindest in den Spielen immer
mannschaftsdienlich gezeigt. Ja, absolut, absolut. Aber ist, glaube ich, auch jemand, der jetzt vielleicht auch froh ist, wenn Krämer weg ist. Weiß ich aber auch nicht hundertprozentig. Das ist immer schwer einzuschätzen. Ich meine, so Leute wie Johannes und Paul Manske werden definitiv froh sein, weil die ja aussortiert wurden von ihm. Und neuer Trainer, neues Glück, auch Morgan Fassbender zum Beispiel. War, glaube ich, wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen, dass auch so jemand war, wo man gesagt hat, du wirst hier nicht mehr von Anfang an irgendwie spielen. Sind auch immer, solche Gespräche sind immer schwierig. Vor allen Dingen, wenn du mit den Leuten noch arbeiten musst. Auch wenn du dann, ja, ein Bären Amitov, der angeblich ein Angebot halt aus der Regionalliga West hatte, der dann aber so gesagt hat, ich verdiene hier mehr Geld, ist mir doch scheißegal, ob ich spiele oder nicht. Also, ich war nicht dabei. Ich versuche das nur irgendwie wiederzugeben, wie ich mir das vorstelle. Von daher.
Ich meine, es ist ja irgendwie auch schon bezeichnend, wenn man so hört, und das habe ich halt aus versicherter Quelle, sage ich jetzt mal mehr, ich habe es mir aber selber nicht mehr überprüft, dass dieser Post der Entlassung Krämers auf Social Media zu sehen war.
Ja.
Und da halt auch durchaus Teamnamen,
ja, klar, das meinte ich auch,
drauf waren, die halt geliked haben.
Ja, genau, das meinte ich.
Da siehst du dann halt, dass da irgendwas doch tief im Argen liegt.
Ja, genau.
Und das zieht sich halt auch durch Spieler durch, wo wir sagen, da ist mannschaftsdienlich, nicht, die sind noch für die Mannschaft da und die wollen das halt noch. Mhm. Aber da ist vielleicht auch bei diesen Leuten der Antrieb, dieser feste Wille, so einen Kern wieder herzustellen, um wieder ein Team zu werden und nicht ein Kader von 11 Leuten auf dem Platz.
Ja, genau, das ist, glaube ich, das größte Problem. Und da, wenn sich nicht jeder für den anderen den Arsch aufreißen will, und auch nicht, und sich dann auch den SV Meppen so anguckt und sagt, mir doch scheißegal, wenn die absteigen, ich finde wohl meinen Club. Oder nächste Saison mein Club wieder, dann ist das halt ein Problem. Und deswegen halt, ist halt die Frage, wenn du es nicht schaffst als Trainer, aus den Jungs eine Einheit zu bilden, und das hatte ich dann halt auch wirklich gehofft und mir auch gedacht, dass es jetzt in der Winterpause klappt. Deswegen war ich auch gegen eine Trainerentlassung nach dem Osnabrück-Spiel. Also ich, direkt nach dem Osnabrück-Spiel wäre mir egal gewesen, wer aus dem Team noch bleibt, Trainerteam oder Mannschaft, war mir dann auch im Endeffekt auch egal, weil da war ich ähnlich niedergeschlagen wie gegen Halle. Aber es hat es offensichtlich nicht geschafft, und ich fällt mir schwer zu glauben, dass das aus dieser Mannschaft noch eine Mannschaft wird. Ich hoffe es aber. Ich hoffe einfach, dass man es schafft. Weil ich hatte eigentlich auch gedacht, ein Stefan Krämer kann die Leute ja wohl mitnehmen. Und warum schafft er das mit den Jungs nicht, mit denen er tagtäglich trainiert und spielt? Und alles. Von daher schwierig.
Ja, wie wenig ist der Erfolgswille in der Mannschaft? Das ist vielleicht so die Frage, die man sich mal stellen muss und die sich vielleicht auch jeder einzelne Spieler stellen muss. Gut, das Problem ist halt tatsächlich, du hast halt immer einen großen Kader an Verletzten oder gesperrten Spielern, Leute, ja, die du einsetzen würdest, weil sie vielleicht mehr Bock auf den Sieg haben als andere. Aber da kannst du halt auch nicht immer mitarbeiten. Also ich glaube, wie man es dreht und wendet, auch wenn ich dem Ganzen nur 2% Chance gebe, dass wir die Klasse halten, selbst dann muss halt nach der Saison ein Riesenumbruch her.
Definitiv.
Was auch im Kader halt sich ganz deutlich widerspiegeln muss.
Definitiv. Der Umbruch wird kommen beim Abstieg, das ist einfach
Fakt. Das sowieso.
Das ist Fakt.
Deswegen haben wir gesagt, also da ja sowieso, aber selbst wenn wir es wie auch immer schaffen sollten, dann muss auch da trotzdem riesen.
Da muss ein großer Cut gemacht werden. Das ist einfach wahr. Es geht einfach seit Jahren bergab. Das wird jetzt die Saison so deutlich wie noch nie. Ja. Und ich wollte es auch ehrlich gesagt nicht immer wahrhaben und habe einfach gedacht, ja, das wird schon wieder gehen. Aber das ist einfach genau der falsche Weg. Und genau das ist auch das, was der Vorstand scheinbar macht. Der macht auch so ein bisschen die Augen zu. Und denkt so, jo, wir holen einfach ein paar Spieler, dann geht das halt wieder und ein bisschen Glück müssen wir halt haben und so weiter. Ja, es ist halt ein gefährliches Spiel, was man gerade treibt mit dem Assemblen.
Ja, auch da muss meiner Meinung nach ein gewisser Umbruch stattfinden, auf jeden Fall.
Ja, denke ich auch. Denk ich doch auch.
Aber dafür bedarf es natürlich auch unpopulären Entscheidungen aus dem Team heraus. Und nicht, also nicht aus der Mannschaft, sondern aus dem drumherum Team.
Aus dem Vorstand, Verwaltungsrat, Vorstandssprecher, Gedöns, alles muss. Da muss sich einfach auch mal zusammengesetzt werden und sich auch selber hinterfragt werden. Wie kann es halt sein, dass jetzt auch der dritte Trainer nach nicht mal einem Jahr scheitert? Ja. Gut, aber wir können ja mal zum nächsten Trainer kommen.
Ich hoffe, wir kommen nicht zum nächsten Spiel, wir kommen zum nächsten Trainer.
Zum nächsten Spiel, ja. Wir haben ja Halle jetzt erstmal abgehakt. Ah, ja. Elversberg. Nee. Ja. Können wir gucken.
Können wir auch lassen.
Wir machen ja nicht so groß Vorschau.
Ich kann jetzt schon mal sagen, ich habe zwei Titel in der Pipeline. Egal, wie es ausgeht, sage ich jetzt mal. Okay. Ne? Sollten wir, warum auch immer, was auch immer passieren mag, in Elversberg gewinnen, heißt die Folge natürlich das Wunder von Ernst.
Okay.
Und wenn wir, wie es zu erwarten ist, natürlich ordentlich auf die Fresse kriegen, dann heißt die Folge Not Your Ernst.
Not Your Ernst? Okay. Ja, das musst du aufschreiben. Das ist, aber man kann es ja nachgucken.
Jetzt habe ich es gesprochen. Zur Not hören wir Minute 30, 31 nochmal nach, dann wissen wir Bescheid.
Ja, okay. Ich versuche das zu merken. Aber ja,
Ernst. Ich hoffe, sie heißt das Wunder von Ernst.
Definitiv. Ernst Middendorp.
Viele Namen waren im Gespräch, lassen wir erstmal so anfangen. Alter, also ich glaube auch im Leben hat den da keiner irgendwie auf dem Plan gehabt, außer Heiner Beckmann, die sind wahrscheinlich zusammen im Kindergarten gewesen.
Ronny Maul hat dann trainiert.
Ja, das habe ich dann auch noch gelesen. Weiß halt nicht, wie gut ich das.
Ja.
Aber gut. Ismail Atalan war genannt worden.
Das Joe war ein ganz heißer
Kandidat. Benedetto Mozzicato.
Ja. Und dann noch
Daniel Stendl,
natürlich. Hat
auch irgendjemand wieder ausgepackt. Schöne Grüße an Herrn Bosch.
Genau. Ein neuer Name, der gestern auch irgendwie aufkam, oder heute glaube ich, Björn Mehnert oder so ähnlich. Ehemaliger Trainer bei Wuppertal, der anscheinend richtig Bock auf SV Meppen hat, warum auch immer. Da glaube ich in dem Reviersport. Die haben
so viel Bock.
Der stand im Reviersport-Artikel, aber ich habe mir jetzt gerade ehrlich gesagt nicht mehr vor Augen. Von daher, da wurde dieser Name dann genannt. Aber ich schätze mal, es war eine klare Richtlinie für die Trainersuche. Wir wollen niemanden haben, mit dem wir in die Regionalliga gehen. Und wir wollen auch niemanden haben, mit dem wir nächstes Jahr noch dritte Liga machen. Da gehe ich ganz stark von aus, dass Ernst Middendorp, egal, selbst wenn wir alle Spiele noch gewinnen sollten, der Mann steht nächste Saison nicht mehr an unserer Seitenlinie.
Selbst wenn wir alle Spiele noch gewinnen sollten, sicher nicht.
Boah, okay. Ich glaube auch aus eigenem Antrieb nicht. Weil ich glaube halt wirklich nicht, dass der. Also,
ja, dann ich mag mich irren zum zweiten Mal, denn der gute Mann kommt jetzt aus Südafrika, hatte dort einen Vertrag bis 2026, hat den aufgelöst, jetzt zwischen Sonntag und Montag so ungefähr, damit er ab morgen Nachmittag das Training hier in Meppen leiten kann. Was reitet ihn?
Ist nur eine Stunde Zeitverzögerung übrigens, Südafrika zu hieren, also Jetlag und so wird er nicht haben. Aber
fliegen musst du länger. Was reitet ihn?
Länger als eine Stunde?
Ja. Länger als eine Stunde, ja. Was reitet ihn tatsächlich, dann nach Meppen zu gehen, wenn ich weiß, okay, 3 Monate und dann ist hier Chili Vanille?
Ich überlege gerade, es gibt ja halt so Trainer, die sind ja genau dafür gemacht. Friedhelm Funkel fällt mir da immer als erster ein, Felix Magath und so.
Ja.
Das sind einfach so, das
warum
ist, glaube ich,
den Magath nicht holen?
Einfach,
also, dann würde ich den ganzen schon 8% Chance ein.
Ja, gut, aber ist ja so ein ähnlicher Trainertyp. Also du hast ja dann Magath Light sozusagen, weil Magath
Light brauche ich aber gar nicht.
Ja, du kannst aber Magath voll nicht bezahlen. Und will man, na gut, egal, wenn du Ernst Middendorp holst, dann fragt man sich, ist Magath für, naja. Deswegen, also er kommt hier aus der Region, vielleicht ist er wirklich verwurzelt mit dem SV Meppen.
Er muss ja auf jeden Fall, wenn das so ist, wie du sagst, dann muss er einen Plan für hinterher haben, auf jeden Fall. Weil sonst kicke ich doch nicht einfach noch 3 Jahre Vertrag, die ich habe.
Ja, die Frage, was sind, also vielleicht wollte er auch weg und alles, vielleicht ist er da gar nicht so gerne gewesen. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass er hier so lange oder dass er hier nächste Saison
auch noch ist. Du setzt ja hier alles auf eine Karte. Steigst du mit dem SV ab,
dann
bist du halt erstmal einer von vielen Trainern, die gerade einen Job suchen.
Genau,
ja. Schaffst du das? Dann bist du vielleicht gerade
ein bisschen gefragt. Vielleicht auch eine Absprache von, dass er wieder zurück darf oder so. Ich weiß es nicht. Vielleicht will er auch einfach wieder zurück in die Heimat. Ich habe keine Ahnung. Markus Alvarez quasi, der wollte ja auch wieder hier hin und hat sich gedacht, schade, Osnabrück geht nicht, dann gehe ich zu Meppen. Ja, aber
2,5 Monate der Zeit, los geht's.
Ich habe jetzt auch ein bisschen Schiss. Als ich Middendorp das erste Mal im Forum gelesen habe, da habe ich dann auch gedacht, okay, guck's mal erstmal, wo der überall war. Und der war überall schon. Einfach, er war überall. Er hat jeden Verein der Welt schon gehabt.
Also gefühlt.
Zumindest jeden im Ausland. Mal.
Also es gibt ja auch welche, wenn du die Vita anguckst, wo er wieder hingegangen ist. Also muss er ja so ein ganz schlechtes Bild da nicht hinterlassen haben. Und man muss ja auch sagen, der hat ja auch schon ein gewisses Alter. Der darf ja auch schon zwei, drei Vereine mehr gehabt haben
als so ein Mitte 40-Jähriger. Ja, aber du guckst dir halt an und guckst, okay, da war der 2009. Da war der auch 2009. Ja, ja. Und dann aber nur bis 2010. Und dann, naja, gut. Also ich glaube, sein Durchschnitts, laut Transfermarkt, ist sein Durchschnittstrainer-Dasein ein Jahr etwas über ein Jahr. So ein Jahr und einen Monat oder so ähnlich. Das ist schon hart, wenn du halt wirklich so viele Trainerstationen hast. Also seine größte Trainerstation, in Anführungsstrichen, er ist auch Jahrhunderttrainer geworden, war in Bielefeld. Die hat er von der Regionalliga in die Bundesliga geführt. Ja, kann er hier auch gerne machen. Also das wird zwar in diesem Jahr schwierig, wenn er nur Feuerwehrmann ist, aber Jahrhunderttrainer in Bielefeld geworden. Das kennen wir sonst nur von unserem Ex-Trainer. Ja. Deswegen hatte ich auch schon gedacht, ey, mit Trainern, die in Bielefeld erfolgreich waren, weiß ich nicht, ob das so gut ist für uns aktuell. Nee, aber ich will da auch unvoreingenommen mit reingehen, muss ich ehrlich sagen. Aber ich lasse mich dann halt auch von dieser komischen Stimmung so ein bisschen jetzt in Social Media abgeht, so ein bisschen runterziehen. Aber ehrlich gesagt, glaube ich halt, du hättest da eigentlich, egal was für einen Namen du präsentiert hättest, eigentlich hätten fast alle gesagt, was ist das denn?
Ja, davon mal abgesehen.
Ganz ehrlich, lieber Ernst Middendorp als Ismail Atalan.
Richtig, und jetzt hast du halt einen einer Linie, den du, weil er so schön weit weg warst, gar nicht einschätzen kannst, wie er im Augenblick Training macht.
Ja, 15 Jahre nicht mehr in Deutschland trainiert.
Ja, vielleicht ist er der Drill-Instructor, den wir gerade brauchen, ja. Mhm. Er singt hier Ayo Captain Jack und es geht dreimal ums Spielfeld, bevor wir anfangen, irgendwas zu machen, oder? Aber
stellt sich natürlich die Frage, wir haben jetzt ja vor Viertelstunde ungefähr, haben ja kritisiert, die Mannschaft kritisiert, dass aus ihr kein eingeschworener Haufen ist, sondern eine Menge Einzelspieler. Ist dann er der Richtige?
Das weiß ich nicht.
Ja, das ist halt auch das Problem.
Wenn er das nicht ist, weil aber das halt der Kern des Problems ist, dann ist natürlich schon wieder die Führung problematisch, ne? Weil dann hast du wieder nicht auf das reagiert, was wirklich das Problem ist in der Mannschaft.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass das, also ich sag mal, das ist auch so ein bisschen unser Beuteschema an Trainern. Wir haben nach Christian Neidhardt einen Thorsten Frings verpflichtet.
Ja. Ja. Also meiner Meinung nach immer noch der größte Fehlgriff.
Ja, naja, der größte Fehlgriff, wenn man auf die Punkte einfach guckt, ist aber immer noch Stefan Krämer.
Das ist richtig, trotzdem weiß ich nicht, Frings, also für mein Gefühl ist
es ja Frings. Ich weiß, ich fühle das auch. ich will das ja auch gar nicht jetzt in Frage stellen und so. Hat auch nicht mit Ruhm bekleckert. Aber ich sag mal, dann hast du einen Thorsten Frings, der so ein bisschen, wie soll man sagen, sehr, sehr distanziert, sehr unnahbar rüberkam und so weiter, der sich wahrscheinlich dann auch in Gesprächen ganz gut verkauft hat. Es war auch die Corona-Zeit und so. Und dann hast du gedacht, okay, dann brauchst du so einen Spielertyp, der ist das Gegenteil davon. Hast einen Rico Schmidt geholt, der hat erstmal die Leute so ein bisschen abgeholt. Und dann hast du eine super Hinrunde gespielt. Hast dann auch noch den NRV-Pokal geholt. Wir waren dann im DFB-Pokal mit ihm. Muss man ja auch alles mal nochmal in den Hinterkopf holen und so weiter. Und dann hat die Hinrunde super funktioniert. Und dann ging es aber bergab in der Rückrunde. Dann haben sich die Probleme so ein bisschen gezeigt. Und auch das, ja, die Spielsysteme, die er dann da favorisiert hat, dann eher nach hinten losgegangen sind, dass er die Mannschaft nicht mehr weiterentwickeln konnte, dass ja es nicht kompensiert werden konnte, dass sich alle eingestellt haben, wie Luka Tankulic gespielt hat, dass wir auch einfach unfassbares Matchglück hatten in der Hinrunde, das fehlte alles in der Rückrunde. Und dann, was im Hintergrund noch so gelaufen ist, dann hast du wieder das Gegenteil davon geholt, hast dann quasi den Christian Neidhardt 2.0 geholt, Stefan Krämer, meiner Meinung nach, also zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall, die Meinung, dass er der deutlich bessere Trainer ist als Christian Neidhardt. Die Zahlen sprechen aktuell dagegen, auch wenn man nach Mannheim guckt aktuell. Und jetzt holst du dann wieder einen komplett anderen Trainer. Die
es geschafft haben, Elversberg halt. Ne?
In einer Minute von 0:1 auf 2:1 zu drehen, ja. Aber jetzt hast du wieder den genauen Gegenteil geholt. Du hast jetzt quasi einen eher, ja, Disziplinar-Typ geholt, auch einen, ja, wollte gerade sagen, älteren Typen, aber Krämer ist ja auch schon etwas älter, 55. Und er ist 64.
Trotzdem noch 10 Jahre, ne?
Ja, klar, ist gut. Aber ich meine, Middendorf ist älter als alle, die wir je hatten, glaube ich. Und dann hast du jetzt eher so einen Schleifer geholt, der jetzt aus dieser Mannschaft nochmal, ja, zumindest eine Kampf- oder
ja, Kampfgruppe,
ja. Ja, ich überlege gerade, ist das so? Ich überlege gerade, vielleicht auch einfach nur die körperliche Verfassung aufwerten muss oder halt, ja, er ist halt ein Feuerwehrmann. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Ehrlich gesagt, ist halt auch schwierig, weil man halt jetzt, heute ist er vorgestellt worden und jetzt gibt es heute die erste Einschätzung. Können wir noch nicht so hundertprozentig viel sagen, damit können wir halt vielleicht in den nächsten Podcasts mehr dazu sagen, wofür er steht, was er macht.
Eine super harte Aufgabe vor sich. Samstag, ja, absolut, Elversberg, ne, den Tabellenprimus.
und danach im Prinzip gar keine Zeit, sich zu erholen, denn dann kommt Ferien nach Meppen und das ist halt der nächste Punkt, wo du sagen musst, willst du diese 2% noch erreichen, ist Ferl, also wir haben es über Halle
Endspiel
gesagt, Endspiel Nummer 3 quasi oder 4.
Oder weiß ich nicht.
Also wenn du Ferl hier auch noch die Punkte mitnehmen lässt oder auch nur ein,
ist halt... Es wird langsam eng, da gehen uns die Spiele aus.
Ja.
Es ist einfach, es ist verzwickt aktuell. Deswegen rückblickend betrachtet, und ich sag das jetzt, obwohl ich immer dagegen war, wäre es halt cleverer gewesen, Stefan Krämer halt vor der Winterpause zu entlassen. Aber ich hätte es nicht gemacht, ganz ehrlich. Ich hab auch gehofft, dass wir die Zeit aufarbeiten, dass wir einfach eine Serie starten. Und es hat sich ja auch...
Er hat ja in unserem
Gespräch
auch gesagt,
ja, wo
die Probleme sind und dass
genau. Er
mit den Basics wieder anfängt, dass es alles besser werden kann.
Und ich war auch der Meinung, das klappt wohl mit ihm.
Und ich möchte jetzt eben sagen, dieses... rückblickend betrachtet, wäre es besser gewesen, ihn früher rauszuschmeißen. Den Satz streichen wir hier aus dem Podcast. Okay. Den darfst du, wenn dann, im Rückblick auf die Saison sagen.
Okay.
Denn jetzt muss erstmal tatsächlich Mindorp beweisen, dass das es wirklich ein Trainerproblem, nee, das nicht, dass es wirklich ein Trainerproblem war und nicht das Mannschaftsproblem.
Ja,
wenn
ja,
ich halt ich in hoffe, 13 Spieltagen genau die gleiche Bilanz hier vorweise wie Krämer jetzt, dann hätte Krämer tun und lassen können, was er will. Und dann kann auch jeder andere Trainer tun und lassen, was er will. Und dann liegt es nämlich nicht daran und nicht am Führungsstab. Naja, die müssen sich dann vielleicht ankreiden lassen, was habt ihr da für Leute geholt. Aber ansonsten sind es halt die Leute im Team, die nicht zusammenarbeiten wollen oder die halt einfach keinen Bock auf Fußball haben.
Ja, aber dann
das will ich nicht hoffen. Wir werden es erleben. Zwei Spiele stehen vor der Brust innerhalb der nächsten 8 Tage.
Also ich finde schon, gerade auch, wenn jetzt diese Trainer, also ich hoffe ehrlich gesagt auch, dass ich Unrecht habe und es war ein maximales Trainerproblem, dann habe ich noch eine Chance auf den Klassenerhalt und ich hoffe, dass ich Unrecht habe. Aber alles, was du gesagt hast, ist richtig. Aber würde dir widersprechen zu sagen, dass es dann nicht ein Führungsproblem ist, sondern der Sportvorstand ist verantwortlich für Abteilung Sport und der Geschäftsführer ist erstmal ist genauso verantwortlich für den ganzen Bums. Von daher, gerade diese beiden Personen müssen sich, wenn ein Ernst Mindorp jetzt auch scheitert, müssen sich hinterfragen, ob das noch Sinn macht.
Ja, aber ich meine nicht nur, weil egal wer du bist, wenn du ein guter Spieler bist, und davon haben wir tatsächlich einige, da musst du halt auch dich als Mannschaft formen lassen. Und wenn da halt immer gesagt wird, mache ich aber nicht, also so eine innerliche Blockade da ist, dann ist es natürlich ein großes Problem derer, die sie eingekauft haben.
Ja,
aber auf der anderen Seite natürlich auch ein Problem dieser Spieler zu sagen, die kriege ich nicht mehr integriert.
Ja, das ist richtig. Aber dann musst du als Trainer ja auch so ehrlich zu dir selber und auch den Verein im Hinterkopf haben und sagen, ja gut, wenn diese Person einfach nicht sich integrieren lassen will, dann muss man sagen, tut mir leid, Person X. Ich habe ein paar Spieler, ehrlich gesagt, mit der Kopf, möchte sie aber nicht nennen. Dann trainiert ihr nicht mehr mit der Mannschaft, dann macht Einzeltraining oder wie auch immer, Trainingsgruppe 2 ist ja das, was auch ausgeschlossen wurde. Aber dann muss man halt so hart, das hat Mario Neumann ja auch erzählt bei uns im Podcast, dann muss man einfach auch so hart sein und sagen, ja, gut, wenn es mit euch nicht geht, dann bitte geht auch und verpestet nicht dieses Mannschaftsgefüge. Deswegen, das ist halt so eine Sache, da musst du halt als Trainer entscheiden, da musst du als Sportvorstand entscheiden. Aber es ist halt jetzt die letzte Patrone, nicht nur für den SV Meppen, sondern halt auch für den Vorstand so ein bisschen. Ne?
Ja.
Das muss man einfach so sagen. Und ich möchte ja niemanden jetzt hier aus seinem Amt reden, das steht mir auch gar nicht zu. Und ich will aber einfach nur kritisieren, dass halt so jahrelang Scheiße läuft. Es ging halt mehr auf und ab. Ich habe auch gedacht, okay, jetzt geht's wieder, wir haben jetzt gewonnen steuern wir da so ein bisschen gegen und dann war es vielleicht die Kritik doch ungerechtfertigt, aber wir steuern jetzt halt so den Berg runter, den Abgrund entlang. Da muss man halt einfach sagen, wie stoppt man das und wenn gewisse Personen das nicht können, dann müssen sie halt ausgetauscht werden.
Wollen wir hoffen, dass dieser alte weiße Mann ohne Bart der Gandalf ist, der sagt, du darfst nicht vorbei und damit meine ich halt...
Verstehe ich überhaupt nicht, was du da sagst. Kenne ich alles nicht.
Die absinkende Gondel des SV Meppens Richtung Abgrund.
Genau, die muss wieder in sichere Fahrwässer geschippt werden. Und es ist noch nicht hundertprozentig aussichtslos. Ich bin auch sehr niedergeschlagen. Ich bin auch, ehrlich gesagt, ich glaube immer noch, ich bin noch nie so sicher gewesen, dass wir absteigen wie aktuell. Ich hoffe einfach, dass sich das in den nächsten paar Wochen ändert. Es sind halt nur 4 Punkte, das ist Fakt. Es ist aber auch Fakt, dass wir halt gegen die unten in der Tabelle nicht gewonnen haben und gegen einen verloren haben. Und da ist halt die Frage, gegen wen willst du Punkte holen? Jetzt heißt es, wir müssen Überraschungen einsammeln und wir müssen Punkte gegen die holen, gegen die man eigentlich nicht hätte gewinnen müssen, wenn man gegen Oldenburg, Zwickau und Halle gewonnen hätte zum Beispiel.
Ja.
Das heißt, jetzt musst du halt gegen so jemand wie Saarbrücken gewinnen, jetzt gegen Elversberg am besten Punkt holen, dann musst du dringend gegen Fair gewinnen, aber du musst halt Punkte wie ein Aussteiger und das wird schwierig.
Das wird schwierig. Mal gucken, was passiert.
Ja, ich bin auch mal gespannt, wie die Mannschaft den Trainer aufnimmt, ob man halt sich jetzt auf diese Mission einschwören kann. Vielleicht brauchst du halt auch, das ist vielleicht auch so was der Mannschaft ein bisschen gefehlt hat, vielleicht wollte sie auch immer, konnte aber irgendwie nicht, weil irgendwie so ein bisschen der Führungsstil gefehlt hat. Vielleicht ist Krämer nicht so jemand gewesen, der eine klare Richtung vorgibt. Wenn das mit Middendorp jetzt klappt und es funktioniert halt auch mit dieser etwas härteren Hand, vielleicht will man halt auch so angefasst werden, in Anführungsstrichen, als Spieler. Und vielleicht klappt es. Skeptisch bin ich halt irgendwie immer noch. Aber ich bin nicht voreingenommen. Ich hoffe das Beste. Musste aber auch sehr lachen heute, erstmal, als ich diesen Namen gelesen hatte. Aber trotzdem, jeder hat eine Chance verdient, wie man auch in ein paar Kommentaren gelesen hatte. Und so ist es halt auch. Und wir geben ihm die Chance. Support wird im ersten Heimspiel definitiv da sein. Und von daher, er fängt bei 0 an und ja, wir stehen auf Platz 20, es kann nicht schlimmer werden.
Er fängt eigentlich bei 0 an, Hauptsache er steht ganz schnell bei 3.
Ja, genau, das wäre am besten. Schon am besten am Wochenende, aber spätestens dann am Dienstag wäre das wichtig. In der englischen Woche, nämlich das Heimspiel gegen Fairless, die englische Woche. Aber ja, wir stehen auf Platz 20, es kann nicht schlimmer werden. Gedanklich haben sich viele halt schon mit der Regionalliga abgefunden. Und ich wenn er es schafft.
Dazu übrigens.
Ja, ich habe es auch gesagt. Und deswegen, wir können theoretisch, ja, man hat die letzte Patrone abgefeuert, wenn man es schafft, da mit den Klassenerhalt zu feiern, dann ist es ja, also sind nicht alle Probleme weg, aber man hat noch ein weiteres Jahr Profifußball, dann müssen halt diese Probleme angegangen werden, die sich die letzten 3 Jahre halt immer so, ja,
immer meisten, so schleichend mitgezogen haben.
Den Trainern am höchstpersönlich noch in die neue Tribüne. vielleicht ist ja auch, vielleicht bleibt er dann ja auch noch ein Jahr und wir steigen auch in die Bundesliga mit ihm auf, Marco.
So. Apropos Bundesliga, eine sehr gute Überleitung, dass wir noch eben ein bisschen kurz über unsere Frauen reden.
Wir können über beide Frauen reden, weil wir können auch über unsere U17 kurz reden. Das hab ich habe nämlich das erste Mal ein Auswärtsspiel unserer U17 Frauen gesehen. Da kann ich kurz, vielleicht fangen wir damit an, weil da kannst du ja nicht viel zu sagen, weil du nicht da warst.
Nein.
Ich mache es nur ganz kurz. Also wir sind nach Aurich gefahren, mein Bruder und ich. Am Freitag 600 Zuschauer waren da, über 600 Zuschauer laut.
Okay, krass.
Ja, also das war wirklich krass. 600 Zuschauer, so viel hatten wir nie in der zweiten Bundesliga für unsere ersten Frauen.
Ja, genau.
Und auch bei den U19-Spielen sind in der Regel deutlich weniger. Ich habe auch mal geguckt, wie viel die U17 so hatte. Bei Kicker ist das tatsächlich aufgelistet, obwohl man nie Eintritt zahlen muss, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Und zwar waren das immer so 60 oder 50 so um den Dreh. Und deswegen 600 ZuschauerInnen, das war schon der Hammer. Und das Spiel war auch gut, leider halt auch sehr gut von Aurich. Die Tabellenführer waren, ich muss kurz in Erinnerung rufen, die Sportgemeinschaft Aurich, eine Sportvereinigung Aurich, steht auf Platz 1 in der Bundesliga Nord-Nordost. Wir stehen auf Platz 2. Wir hatten einen Punkt Rückstand, haben noch kein Spiel verloren in dieser Saison, dafür 2 Mal unentschieden gespielt und Aurich hat nur ein Spiel verloren. Rat mal gegen wen? Gegen großartigen SV Meppen natürlich im Hinspiel.
Oh.
1-0. Und deswegen stehen die aber mit einem Punkt vor uns, hatten die besten Sturm, wie die beste Abwehr und so weiter. Wie man das beste Auswärtsteam, die das beste Heimteam. Also wie man immer so schön sagt, ein Spitzenspiel, wie es im Buche steht. Und Aurich auch spielerisch sehr stark losgelegt, sind früh in Führung gegangen, einen Abwehrfehler von uns ausgenutzt und haben uns auch spielerisch so ein bisschen dominiert. Muss man einfach sagen, die hatten halt wirklich einen guten Tag und beim Meppen klappte halt nicht so viel. Vielleicht waren die auch so ein bisschen euphorisiert halt auch durch die vielen ZuschauerInnen. Und deswegen muss man einfach sagen, 3-1 haben wir das verloren. Wir sind noch auf 2-1, also 2-0 stand zur Halbzeit. Wir sind noch auf 2-1 rangekommen, Tor nach Freistoß. Und das war dann, ja, das 3-1 war in der 90. Minute. Wir haben viel versucht, aber es hat wenig funktioniert, weil Aurich halt spielerisch leider überlegen war. Muss man sich einfach so eingestehen, solche Spiele hast du auch einfach mal, gerade wenn halt der Tabellenführer bittet, zum Tanz bittet, kann man halt nicht immer mithalten. Das ist halt leider so. Aber trotzdem, die ersten beiden qualifizieren sich halt für die Playoffs um den deutschen Meister. Und das sieht sehr gut aus. Meppen hat noch 9 Punkte Vorsprung auf Platz 3. Das heißt, da sollte wahrscheinlich nichts mehr anbrennen. Gerade wenn man sich anguckt, dass man bisher jetzt ein Spiel verloren hat gegen den Tabellenführer und alle anderen dann halt, ja, bis auf gegen Wolfsburg und Hamburg hat man dagegen, die haben unentschieden gespielt, aber sonst hat man alles gewonnen. Und ich habe mir auch das Spiel angeguckt gegen den Osnabrücker SC letztes Jahr. Das war schon sehr, sehr guter Fußball. Also da hat man den Gegner auch sehr dominiert. Und deswegen Platz 2 sollte locker drin sein. Platz 1 sehe ich jetzt halt auch schon ein bisschen außer Reichweite. Ich meine, 4 Punkte, ne? In der dritten Liga ist das halt noch so mein Rettungsanker, dass es nur 4 Punkte sind.
In der Bundesliga ist es
in der Bundesliga keine Chance,
da nochmal Schiff ist am Horizont nicht mehr zu sehen.
Ja, aber ich sag mal, wenn du 3 Punkte aufholen musst auf den Tabellenführer, ist es, glaube ich, schwieriger, als wenn du 3 Punkte aufholen musst auf den ersten Nicht-Absteiger, weil da ist es eher unwahrscheinlich, dass die alle Spiele gewinnen. Bei Aurich könnte ich mir das halt schon vorstellen, dass die nicht mehr so viel verlieren. Deswegen muss ich das nochmal sagen. Ja. Genau, und jetzt können wir auch zu den ersten Frauen dann kommen.
Genau, war am Sonntag halt noch Heimspiel wieder.
Wieder Heimspiel.
Gegen die SGS Essen. Mit bekannten Meppner Gesichtern in der gegnerischen Mannschaft,
oh, muss ja. man sagen. Ja. Ja. Maike Berntsen und Mike Vivian Endemann.
Genau.
Endemann
in Essen. Come back to Meppen.
Ja. Wobei, Vivian Endemann wirklich eine sehr, sehr gute Stürmerin, aber die hat mich sehr, sehr gut im Griff im Spiel, würde ich sagen.
Ja, ich meine, gut, das war jetzt natürlich auch eine, auf die du perfekt programmieren konntest, ja. weil du wusstest, wie sie spielt.
Ja.
Das muss man ja dann auch so sagen, ist natürlich dann halt schwierig für so eine gegnerische Mannschaft.
Was, glaube ich, auch schwierig für die Essenerinnen war, sich auf Lynn Gissmann einzustellen. Weil Lynn Gissmann, muss man überraschenderweise in der Startelf gewesen, die hat jetzt, wir hatten letzte Woche noch ein Testspiel gegen den VfL Bochum und da hat sie auch 90 Minuten gespielt, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, zumindest in der Startelf gestanden und das hat sie jetzt auch. Und nach einem Kreuzbandriss, den sie sich in der zweiten Bundesliga letztes Jahr zugezogen hatte, wieder in der Startelf, also wirklich nach einem Spiel über 90 Minuten, das fand ich schon sehr überraschend, hat man ihr auch so ein bisschen, also man hat ihr angemerkt, dass so fußballerisch, als wäre sie nie weg gewesen gefühlt, also Pässe und Flanken geschlagen, wo ich denke, jo, okay, krass, wenn man so lange raus, dass man das noch so hinkriegt, aber ein bisschen Geschwindigkeitsdefizite hat man ihr angesehen. Und auch Kraftdefizite im Gegensatz. Deswegen, Maike Berntsen auf ihrer Seite ist öfter mal durchgebrochen. Deswegen hat man sie auch in der Anfang der zweiten Halbzeit rausgenommen. Völlig verständlich auch, dass man da halt nicht so, ja, Vollgas so geben kann nach so einer langen Zeit. Aber trotzdem Respekt, gutes Spiel gemacht und hat mir gut gefallen eigentlich als Karabatmann-Ersatz, die ja gelb-rot gesperrt war gelb-rot abgeholt hat gegen Freiburg. Deswegen, das hat mir schon sehr, sehr, fand ich schon sehr, sehr stark von ihr. Generell muss man sagen, die erste Halbzeit hat mir auch gefallen, würdest du sagen?
Definitiv, also das sah alles sehr ordentlich aus. Ganz faszinierend fand ich, das ist halt vielleicht auch, ich ergreife oder erfasse diese Spiele halt ein bisschen weniger deutlich als du bist da halt tatsächlich wesentlich mehr drin. Ich fand ganz spannend, wie Lisa Josten gefordert hat. Die stand halt vorne und hat immer gesagt, komm hier, was ist, gib her hier.
Das
die
stand so
halt
immer, Spiel
mir den Ball zu, ja. Die hat richtig Bock gehabt. Ich habe gesagt, boah, ey, da ist
die Gier in den Augen.
Da ist die Gier in den Augen und die war auch immer nicht so gut drauf, wenn sie den Ball halt nicht zugeschustert bekommen hat, weil man gesagt hat, naja, vielleicht gibt es auch noch einen anderen Weg.
Ja. Lisa Josten in der aktuell etwas, ich glaube noch nicht so in einer hundertprozentigen Rolle, die ihr so zuliegt, liegt aber eher daran, dass Müller-Punzer, die wir in der Winterpause geholt haben, jetzt ihre Position einnimmt und da auch eine überragende Leistung zeigt. Offensiv würde ich sagen, die absolut stärkste bei uns im Spiel. Und Lisa Josten muss dann halt so ein bisschen die falsche 9 spielen, hat da Maxuti verdrängt, die eine richtige 9 ist. Aber so ein bisschen die Wühlerin, wie ich immer so schön sage, bei
Josten. Die läuft ja jetzt aber schön hinter ihr her quasi, ne?
Ja, genau. Die beiden funktionieren ganz gut, aber ja. Josten muss sich da, glaube ich, noch so ein bisschen mehr reinfühlen. So. Ist eher so auch eine Aufräumerin und auch eine Wegbereiterin auf der 10 gewesen oder auf den Außen auch ab und zu mal, jetzt auf der 9, wo sie dann immer so 2 direkte Gegenspielerinnen hat, das ist halt auch ein bisschen schwierig. Das hat auch dieses Anspielen, was du meintest vorhin, immer ein bisschen schwieriger, weil du dann häufiger gedeckt wirst. Muss sie sich noch ein bisschen mehr reinfühlen, glaube ich. Also hat auch noch gute Spiele gemacht jetzt. Also gegen Freiburg zum Beispiel da auch den Elfmeter rausgeholt oder eine Riesenchance rausgespielt noch. Aber jetzt gegen die SGS Essen hat es mir nicht hundertprozentig gefallen. Aber naja, ist halt auch so, dass dann andere glänzen, wenn andere dann nicht so...
wenn einer schwächelt, glänzt der andere.
Das ja, klar, so ist es ja auch. So sollte es ja auch in jedem Team sein. Deswegen auch Anna Markgraf oder Markgraf. Ich muss mir angewöhnen, sie Markgraf auszusprechen, weil sie ist ja Australierin.
World of Markgraf.
Ja, auch nicht schlecht. Mit dem Traumtor, Top 1 bei Magenta Alter, Sport tatsächlich.
Wahnsinn, was für ein Hammerding.
Ehrlich. Und mein Bruder sagte zu mir, das hat die so gewollt. Und das glaube ich auch, muss ich jetzt sagen. Also es war, glaube ich, nicht eine verunglückte Flanke. Das war einfach, also dass der so reingeht, das war vielleicht ein bisschen auch überraschend für sie, weil ob du so ein Ding nicht an die Latte setzt, wie es die Männer dann immer hinkriegen, sondern dass der dann wirklich im Tor landet. Aber warte, ich glaube, später, das wollte sie. Ja, ja, Nasi. Ja, aber das war so gewollt und das war ein schönes Tor. Und ich muss auch sagen, manche sagen jetzt die erste Halbzeit, Mappen effektiv, aber nicht so stark, war auch ein Kommentar unter meinem Post auf Facebook und Instagram. Würde ich ehrlich gesagt widersprechen. Ich fand eigentlich, dass wir die erste Halbzeit, bis auf halt Maike Berntsen, richtig gut im Griff hatten. Also wir haben Essen eigentlich so gut vor unserem Tor weggehalten, die hatten nicht eine Torchance in der ersten Halbzeit. Und das muss man einfach sagen, wenn du dann 1-0 führst, das war ja in der 27. Minute, vorbereitet übrigens von Hirata auch eine schöne, also ein richtig schönes Tor, von Anfang bis Ende eigentlich. Punze hat den Ball super erspielt, dann mit Hirata dann und Markgraf eine schöne Pass- und Doppelpass-Kombination. Das ist richtig schön anzusehen, da ist auch schöner Fußball einfach. Deswegen ich appelliere nochmal an jeden, der nicht häufig ins Stadion geht, um Frauenfußball zu schauen, guckt euch das an, das ist wirklich toller Fußball. Und auch natürlich bei der U17, U19 auch einfach mal hingehen. U19 hat man nicht mehr so viele Chancen. Ich überlege gerade, ob überhaupt noch ein Heimspiel ist, weil da ist die Saison nämlich bald vorbei. Aber wenn man die Chance hat, da ist es auch kostenlos, einfach mal hingehen und sich das angucken. Das ist immer noch sehr, sehr guter Fußball. Und dann kann man auch immer noch sagen, wenn die Jungs und Mädels dann irgendwann mal in den ersten spielen, kann man dann sagen, jo, ich habe sie schon gekannt, als sie noch in der A-Jugend, B-Jugend gespielt haben. Deswegen. Ja, aber dann zweite Halbzeit, muss ich sagen, die ersten 10, 15 Minuten waren ganz schlimm anzusehen. Weil Essen auf einmal sich gedacht hat,
15 Minuten des Todes
waren wirklich vollkommen zu sehen. Man hat nämlich absolut gesehen, dass Essen sich gesagt hat, okay, komm, wir müssen überfallartig versuchen, die Mappnerinnen zu bedrängen.
Und das hat auch überraschend dabei, also die Überraschung hat gezogen.
Ja, genau. Muss man sagen, also ich fand es auch, das 1-1 dann war wirklich hoch verdient, wie es gefallen ist. Und es hätte auch noch böser ausgehen können, wenn wir nicht, ein bisschen, wir haben dann danach noch gewechselt. Also auch Sarah Schulte mit einer Riesengrätsche, das muss man auch sagen, Wahnsinn, wie sie da von hinten trotzdem noch Ball umgegrätscht hat. Das war Maike Berntsen, auch ein starker Konter von der SGS, die dann frei aufs Tor zulief, hat sie der Fehler von Maike Berntsen war dann kurz abzubremsen und dann hat Schulle den schön abgrätschen können. Aber richtig, richtig starke Grätsche, Monstergrätsche, wie man so schön sagt. Und danach wurde es vielleicht besser. Dann haben wir ein bisschen umgestellt, wir haben, glaube ich, auf Dreierkette danach umgestellt und dann funktionierte es besser. Und zwar, weil wir haben dann auch noch Athanasia Moraito eingewechselt später noch. Und die, das war die mit dem Lattenknaller, dann auch noch fast noch das 2-1 auf dem Fuß gehabt hätte. Muss man ehrlich sagen, wäre nicht wirklich verdient gewesen.
Gerade in der Zeitspanne, wo das gewesen ist, da waren wir in einer richtig guten Druckphase,
fand ich. Ja, das stimmt.
Und da ist viel nach vorne gegangen und leider das Ding dann halt,
aber halt
2 Zentimeter zu hoch gewesen.
Genau, das war aber auch so die einzige gute
wirklich,
Chance. Das
war wirklich auch knapp zu hoch, ne?
Also ja, klar, ich glaube ans Lattenkreuz, oder?
Ist nicht ans Lattenkreuz gegangen? Nee, nicht ganz. Und der hat oben die Latte halt am unteren Teil touchiert, sodass, wie gesagt, 2 Zentimeter, dann touchiert er sie auch noch, fällt aber ins Tor, glaube ich. Also das war schon sehr schade.
Sehr schade, ja. Aber ich fand, auch wenn das die beste Chance in der zweiten Halbzeit war, abgesehen von dem Tor, natürlich muss man einfach sagen, ein Unentschieden war schon deutlich verdienter als ein Sieg für irgendeine von beiden Mannschaften oder von beiden Teams. Aber klar, sowas nimmt man gerne mit. Das war, glaube ich, auch
Halbzeit
noch
in der 87. Minute. Essen einen Hauch den Sieg verdient gab, zweite Halbzeit vielleicht eher ein bisschen wir von
daher. Nee, erste Halbzeit umgekehrt, würde ich jetzt sagen. Also erste Halbzeit ein bisschen mehr wir.
Findest du?
Finde ich schon, ehrlich gesagt. Weil ich fand, da haben wir das eigentlich
im Griff gehabt. Ich fand diese Druckphase halt deutlich.
Aber das war ja zweite Halbzeit.
Ja, eben.
Druckphase von
Essen.
Ja, eben. Von Essen aber. In der ersten Halbzeit.
Nee, von uns meine ich da. Also
zum Ende hin. Ja, okay. Ja, gut, das stimmt. Vielleicht ist es.
Unentschieden ist gerecht.
Unentschieden ist gerecht. Ich fand, mir war halt die Druckphase von Essen, wo sie auch das 1-1 gemacht haben, halt ein bisschen präsenter als unsere Druckphase zum Ende hin. Aber ja, 1-1 ist gerecht. Jeder hätte sich natürlich gesagt, auch ein Sieg wäre verdient gewesen. Hätte Essen gesagt, wenn sie schnell das 2-1 gemacht hätten, hätten wir gesagt, wenn das Ding reingegangen wäre. Aber es war ein leistungsgerechtes Unentschieden. Und jetzt geht es zu Hoffenheim. Und das ist ein ähnliches Spiel wahrscheinlich wie Meppen-Elversberg, theoretisch. Weil, ich glaube, wir sind psychologisch im Vorteil gegen Hoffenheim, weil Hoffenheim hat jetzt Wolfsburg geschlagen. Mhm. Und das kennen wir aus der Männerbundesliga, wer die Bayern schlägt. Und Wolfsburg sind die Bayern in unserer Liga. und nicht die Bayern. Das muss man immer umdenken, weil wenn du halt den Rekordmeister quasi schlägst, dann bist du im Spiel danach immer schlecht. Ja. Darauf baue ich jetzt einfach und deswegen glaube ich, dass wir das Spiel gewinnen werden in Hoffenheim.
Ja. Ich, wenn wir durch sind soweit mit dem Spiel.
Ich glaube eigentlich schon.
Ja, dann würde ich gerne noch einmal kurz, denn wir haben ja erst vor wenigen Stunden erfahren, wer der neue Trainer ist.
Achso.
Hier kommen gerade halt noch so Nachrichten rein, die vielleicht ganz interessant noch sind zu erzählen. Zum einen berichtet halt der NTV jetzt auch darüber. NTV berichtet, da weiß ich, Middendorp Hammer in Meppen. Kultiger Welttrainer kehrt nach 14 Jahren zurück nach Deutschland.
Und, ach, 14, nicht 15.
Ah, ja, ja gut, wahrscheinlich sind 14 Jahre, 11 Monate, keine Ahnung was. das wollte ich jetzt einfach hier offenlegen. Tut mir leid, Thomas. Unser Pressesprecher hat wohl eine Nachricht bekommen von einem Kollegen von der Sportbild, und der gesagt hat, eines ist mal sicher, egal ob Ernst Middendorp ein Tag, eine Woche, einen Monat, ein Jahr oder eine Ewigkeit bei euch ist, diese Zeit vergisst du nie.
Okay.
Das ist auch schon eine interessante Kampfansage. Ich bin gespannt. Also
ist die Latte schon sehr hochgelegt jetzt.
Ja, das weiß ich nicht. NTV legt die Latte in dem Augenblick ganz hoch. Also da weißt du, NDR Sport und so, die berichten über so einen Kram halt alles. Aber wenn schon wieder dafür reicht, dass NTV daraus einen Beitrag macht, dann bist du halt weiterhin.
Ne? Ja,
weil dann, das ist dieser Frinks-Effekt.
Ja, ich habe auch gar nicht, ich musste auch sofort an Frinks jetzt denken, wo dann auf einmal auch
Sorgen.
Wo da auch irgendwelche bayerischen Zeitungen dann darüber gesprochen haben, dieser SV Meppen, was ist das denn? Ja. Nö, ich würde sagen, wir haben jetzt, glaube ich, alle soweit besprochen. Vielleicht ein bisschen zu wenig über Stefan Krämer und über Ernst Middendorp. Ist auch über die NOZ. Ja,
wir müssen über die NOZ
ein bisschen aufregen, weil die haben es ja dann direkt geschafft, oder nach der Frinks-Entlassung haben sie dann halt so einen lustigen, in Anführungsstrichen, Kommentar über Frinks gemacht und so weiter, dass der arme Frinks und so weiter, der hat sich ja beschwert irgendwie, dass die Presse irgendwie ihm nicht ganz so eingestimmt war und dass auch deswegen er entlassen wurde, bla. Und jetzt haben sie auch gegen Krämer noch so ein bisschen nachgetreten. Das ist halt immer irgendwie komisch, wenn man gegen einen Trainer dann nachtritt, mit dem man eigentlich immer vorher so gut, den man vorher immer so gut geschrieben hat, so ein bisschen, da merkt man irgendwie auch, dass man immer versucht, nur den SV Meppen gut dastehen zu lassen und alles drumrum dann, ist dann immer das Böse. Auch, dass er dann immer kritisiert wurde, dass er immer Vierer- und Dreierkette, dass er da keine Grundordnung findet, aber man muss ja auch sagen, man muss ja auch auf Gegner reagieren und auch in der zweiten Halbzeit, gegen Halle, wo wir dann auch auf Dreierkette umgestellt haben, war es ja dann auch besser als in der ersten Halbzeit. Also man muss ja immer reagieren. Man kann ja nicht sagen, das hat Rico Schmidt ja gefühlt immer gemacht. Ich fahre mein System, wenn das nicht funktioniert, Kopf gegen die Wand, entweder bricht mir der Kopf oder dann gehe ich nicht um die Wand drumherum, sondern ich versuche mit dem Kopf durch die Wand zu kommen.
So dick soll es wohl nicht sein, die
Wand. Ja, genau, das ist halt immer so ein Ding, dass man dann immer dann sowas dann veröffentlicht, schwierig. Aber gut, ich weiß es nicht genau, ob das jetzt erst der Versuch war.
Hat er nicht verdient.
Kritik und so, ich
haben wir hier auch mal gegeben.
Muss immer raus, alles gut, aber ich muss immer im Rahmen sein und so weiter.
Ja.
Muss halt, es gehört auch immer noch dazu mit den Verletzungen und auch mit dem Pech, Spielpech und so, dass wir halt viel Matchglück haben, dass es dann gut läuft und wenn wir halt viel Matchpech haben, dass es dann nicht so gut läuft. Ja, gehört alles dazu.
Letzten Endes müssen wir jetzt mal mit Dagobert Duck noch sagen, hinten kackt die Ente.
Okay.
Wir werden erstmal abwarten, was der neue Trainer wirklich bringt und dann können wir auch die Leistung von Stefan Krämer endgültig einschätzen oder nicht. Ich werfe ihm jetzt erstmal nicht alles vor, weil für meinen Geschmack gefühlt zu viele Baustellen da sind, über die wir hoffentlich nicht mehr reden müssen, weil es läuft.
Genau.
Es wird jetzt laufen.
Ey, auch in guten Zeiten muss man sich immer da fragen. Der erste FC Magdeburg hat die Fans haben eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen, als sie aufgestiegen waren oder in der Saison, wo sie auf Platz 1 standen, um halt auch Missstände anzusprechen. Das sollte halt auch immer in Meppen sein. Muss man halt auch sich auch im Erfolg, muss man sich da fragen, im Erfolg wird man ja immer nachlässig und so, das darf es halt nicht sein. Und das sollte man halt auch dann immer machen. Selbst wenn wir jetzt drin bleiben, darf die Marschroute nicht so sein, ja, wir sind ja nicht abgestiegen, wir können so weitermachen. Nein, gerade diese Zeiten möchte ich nicht nochmal erleben, die sind schon schwer genug für mich als Fan.
Sollte es irgendwie klappen, wäre ich mal dankbar für eine ruhige Saison.
Ach ja, das wäre mal schön.
Ja.
Und bevor wir den Podcast jetzt beenden, sage ich noch einmal Danke an Hannes, der sich dann auch noch, der mir dann oder uns auf Instagram geschrieben hat, wann gibt es denn die neue Folge? Ich bin ein treuer Hörer seit über einem Jahr und so und freue mich immer, dass ihr das macht. Deswegen sage ich auch nochmal danke für die netten Worte und ja. Hier ist die Folge.
Achso, zu Ende. Hier ist die Folge fast zu Ende. Denn ich mache noch eine kleine Ankündigung. Das können wir vielleicht auch schon raushören. Es wird in Kürze eine schöne Sonderfolge geben. Und zwar zusammen mit Simon und Lisa vom Fanprojekt werden wir.
Und Jaron vielleicht, mal gucken.
Also, okay. Werden wir eine schöne Folge 1912 aufnehmen. Und auch eine Folge Fanprojekt-Podcast.
Fanfunk.
Jo. Fanfunk, genau. Ihr werdet dann also wieder ordentlich was auf Ohren kriegen. Wenn es soweit ist, erfahrt ihr es natürlich auf unseren
genau, worum es geht, Kanälen. Worum es geht, da machen wir noch ein großes Geheimnis drüber, ja. Aber Spoiler-Alarm, erstmal mappen.
Ja, Wahnsinn. Und wahrscheinlich auch, wie gerade aussieht.
Ja, genau. Deswegen, also kann man noch nicht so viel sagen. So den Grund, die Grundidee, die steht schon sozusagen, ja. Aber mal gucken, was sich bis dahin noch ergeben hat. Trainereffekt und so weiter.
So ist es.
Spricht man da bestimmt auch noch mal so, kurz.
Jetzt ist aber Schluss hier.
Schluss jetzt hier.
Und dann freue ich mich, wenn wir nach Elversberg über ein Spiel reden, über einen Sieg reden. Oder ich weiß nicht, ob wir es zeitlich tatsächlich schaffen. Denn Dienstag ist ja halt auch dann
das nächste Heimspiel. Ach so, ja,
verdammte englische Woche, ey. Müssen wir mal gucken, ob wir das hinkriegen, ob wir über 3 Punkte oder über 6 Punkte reden.
Schauen wir mal.
Die wir bekommen oder verloren haben,
wie auch. Oh Mann.
Bis dann.
Ciao.